Ein Jahr lang mit diesem Themenbuch unterwegs zu sein, das ist schon eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wer von euch während der Sommerferien oder danach oder davor schon aufgehört hat, darin zu arbeiten. Wir sind jetzt hier. Es ist noch ein bisschen. Es sind ja Themen, die uns manchmal gar nicht so naheliegen. Themen, um die wir uns rumdrücken möchten. Auch gerade im nächsten Monat, wenn es um sexuelle Reinheit geht, Sexualität, lasse ich mir nicht gerne reinreden. Auch so ein Thema. Aber auch Vergebung gehört zu diesen Themen, die wir gerne wegdrücken oder um die wir uns gerne herummogeln. Wir kennen Themen, haben oder nicht haben, größeres Auto, schöneres Haus, wie auch immer. Wenn man es hat, ist es wunderbar. Wenn man es nicht hat, kauft man sich's und fertig. Das sind so die Themen, die uns naheliegen, haben und nicht haben, sein. Vergebung geht um das Thema, wer bist du, möchte uns verändern, möchte in uns, also es sind keine Würmer auf dem Boden, also auf dem Dachboden, sondern es sind Leute, die den Regen wegmachen, notwendigerweise. Wir können weiter beten für den, ja, gegen den Regen eigentlich, denn das tut sich jetzt im Moment nicht gut, dass oben auf dem freigelegten Dach wieder alles nass ist. Das kennen wir ja leider als Gemeinde. Also lasst euch nicht stören von den Brüdern. Ich glaube, es sind einige Brüder, die oben wischen und sauber machen. Vergebung, dieses Thema, will uns verändern in unserer Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Vergebung, wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Fragen, dann kann es sein, dass am Ende etwas von dem, wie wir uns verhalten, anders wird. Und dass wir vielleicht am Ende unseres Lebens tatsächlich nicht jemanden einfach abknallen, weil wir mit ihm überhaupt nicht mehr zurechtkommen, weil er so merkwürdig ist und wir gegenüber, wenn ich dich schon sehe, immer abknallen können. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns darauf einlassen, als ganze Gemeinde, in den Hauskreisen, im Gottesdienst, in dem Gemeindeforum, dass wir um dieses Thema beten. Denn die Fragen der Beziehung sind ja wichtig für uns. Wie geht jemand mit mir um und wie gehe ich mit anderen um? Und wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich finde dich so toll, ich könnte die Welt mit dir retten, so super bist du. Und der andere sagt, ja, okay, aber die Welt rette ich lieber mit jemand anderem oder lass mal die Welt in Ruhe. Es ist ja nur eine Form von Beleidigung, wie Menschen mit uns umgehen und dass wir mit manchen Dingen einfach Schwierigkeiten haben. Ist dir das vielleicht auch schon mal passiert, dass du mit jemandem gerne die Welt retten wolltest und er wollte aber absolut nicht? Er wollte vielleicht auch die Welt retten, aber eben nicht mit dir. Das tut weh. Und wenn das am Anfang eines Lebens geschieht und dich dann wie ein Wurm in meine Seele hineinfrisst, das ist etwas jenseits von dem, ob ich ein größeres Auto habe oder mir erst kaufen möchte, zwischen haben und nicht haben. Das ist eine Frage, wo ich als Person verändert werde. Gott hat kein Interesse daran, was ich habe oder nicht habe, sondern ob ich bereit bin, mich von ihm und seinem Wirken, von seinem Geist verändern zu lassen. Dieses Thema einfach mal angehen. Vergebung, sich drum herummogeln, soll nicht sein. Aber für uns als Christen ist das vielleicht auch so eine Sache. Wir haben vielleicht eine andere Art, uns drum herum zu mogeln. Vergeben, ja, ich habe allen vergeben und damit ist fertig. Jesus hat ja alles vergeben, er ist für mich gestorben. Nun braucht man auch darüber nicht mehr reden. Was redest du da? Vergeben, ich weiß, er hat alles auf sich genommen und nun ist aber auch Schluss. Das Thema will ich nie wieder hören. Auch wir fromme Leute haben ja durchaus manche Mechanismen, uns um bestimmte geistliche Themen drum herum zu drücken. Und auch nach dem Gottesdienst sind ja nicht die Fragen nach Vergebung das Wichtigste, sondern Nicht, ob der HSV wieder ein Tor geschossen hat oder nicht, oder Schalke 04, oder ob sie überhaupt spielen dürfen und all diese Fragen. Das ist uns ja eigentlich viel wichtiger. Haben sie oder haben sie nicht? Dürfen Zuschauer rein oder nicht? Und da habe ich eine Karte und komme nicht rein. Das sind die Fragen, die uns eigentlich bewegen. Nicht die Frage, ob ich vergebe oder mir vergeben worden ist. Jesus hat alles vergeben und damit brauchen wir auch nie wieder drüber nachdenken. Die Art, wie wir als Frommen uns um solche Themen drumherum drücken, ist ja auch eine eigene Art. Das ist nicht neu. Natürlich nicht. Auch in Israel ist das so gewesen, wenn es um bestimmte Themen geht. Der Predigtext heute, den ich herausgesucht habe, ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Israeliten feiern Gottesdienste, fasten sogar und kriegen irgendwann im Lauf der Zeit mit, Gott reagiert gar nicht, tut sich nichts. Wir beten für Dinge und Gott hört nicht. Wir kommen in den Gottesdienst und machen all das Fromme, was man so tut, sogar fasten ganz regelmäßig. Und Gott antwortet nicht, es bewegt sich nicht, es tut sich nichts. Das ist der Predigttext. Sie haben den Eindruck, da ist eine Blockade, Gott blockiert, Gott hört nicht, Gott handelt nicht. Er hätte schon längst etwas tun müssen eigentlich. Woran liegt das? Und so kommen sie zum Propheten Jesaja und sagen, meine Zeit, wir machen frommes Zeug den ganzen Tag und Gott reagiert nicht darauf. Ist er tot? Hört er nicht unser Gebet? Und Gott antwortet, spricht mit dem Jesaja, mit dem Propheten und antwortet und schickt dann den Jesaja zum Volk Gottes. Und das ist der Predigttext, Jesaja 58. Die Antwort Gottes auf diese Situation. Warum redet Gott nicht mit uns? Ich möchte das mit euch zusammenlesen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht einmal? Seht doch, was ihr in euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach, beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, ja, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch, schlagt gleich mit gottloser Faust zu. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme kein Gehör. Soll das vielleicht ein Fastentag sein, der mir gefällt? Ein Tag, an dem der Mensch sich beugt und seinen Kopf wie einen Grashalm hängen lässt, sich in den Trauersack hüllt und sich in Asche setzt. Nennst du das ein Fasten? Soll das ein Tag sein, der Jahwe gut gefällt? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Stricke der Bedrückung auf. Gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Joch ab. Lade dann Hungernde an deinen Tischen, nimm Obdachlose bei dir auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, andere zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemanden mehr verleumdest. Wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst verlangen hast und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf und die Nacht um dich wird wie der helle Tag. Dann wird Jahwe dich immer führen, auch im dürren Land wird er dich satt machen, gib dir die nötige Kraft. Dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Die uralten Trümmer bauen deine Leute wieder auf. Grundmauern stellst du wieder her. Man wird dich den Maurer nennen, der die Lücken schließt und ganze Straßenzüge wieder bewohnbar macht. Wenn du dich am Sabbat zurückhältst, wenn du nicht dein Vergnügen suchst an meinem heiligen Tag, Wenn dir der Sabbat eine Freude ist, ein Ehrentag, ein heiliger Tag, Jahwes, wenn du ihn ehrst und nicht deine Wege erledigst, Geschäfte betreibst und Geschwätz machst, dann wird Jahwe die Quelle deiner Freude sein. Das ist ein offenes Wort, sowas sagt man sich gegenseitig nicht. Wenn man so offen miteinander umgeht und Gott dann auch wirklich mal eine Antwort gibt, man betet den ganzen Tag, fastet mehrere Wochen hintereinander und Gott redet nicht, das ist schon mal schlimm. Aber wenn Gott sowas sagt, das ist dann auch schlimm. Das ist dann so offen, dass man eigentlich schon wieder drauf verzichten kann. Ja, ihr feiert fromme Gottesdienste, ihr kommt in den Gottesdienst und ihr fastet auch ganz regelmäßig. Ihr seid ganz fromm, aber schaut doch mal euer Leben, euer Lebensstil an. Euer Tun, schaut es doch mal an. Wie sieht es aus? Ihr fastet und betet fromm und dann schlagt ihr andere mit der Faust. Das geht nicht. Und ob das jetzt eine verbale Faust ist oder ob man tatsächlich die Faust nimmt und seine Ehefrau schlägt, das passt nicht zueinander. Gott zieht sich aus dieser Art Lebensstil zurück. Er wird seinen Segen vorenthalten. Was machst du mit dem heiligen Tag Gottes? Gehst du da deinen Vergnügungen nach? Ist dir die Gegenwart Gottes wirklich wichtig oder ist das nur, hoffentlich ist es bald zu Ende und erst mit der Predigt bald vorbei? Die Güte des Gottesdienstes sozusagen, ob es um 10 oder um 11 oder um 12 Uhr aufhört, damit ich endlich wieder das machen kann, was man normalerweise als Mensch so macht. Ihr fastet ja, ihr betet ja, aber dann schlagt ihr andere mit der Faust. Lasst eure Arbeiter, Knechte, Sklaven sogar am Sabbat arbeiten. Enthaltet ihnen dann sogar noch den Lohn vor. Verschließt eure Augen vor den Nöten der Menschen rundum. Ihr behandelt eure Nächsten, eure Schutzbefohlenen wie Sklaven, wie Gefangene. Diesen Lebensstil wird Gott nicht länger mitmachen. Da wird er sich zurückziehen und auch nicht mehr antworten. Nun ja, Gott hat geantwortet an dieser Stelle und er gibt Israel und immer seinem Volk eine weitere Chance, eine nächste Chance. Aber die Möglichkeit zur Veränderung ist da ganz wichtig, dass wir das wirklich tun. Es sei denn, ihr verändert etwas. Es sei denn, ihr verändert etwas. Lasst los. Fasten wird in diesem Predigttext als etwas anderes gedeutet. Fasten heißt ja, dass ich das Essen loslasse, dass ich nicht mehr esse. Ja, das ist gut, dass man das macht, sich auf Gott zu konzentrieren, jawohl. Aber hier wird das Wort Fasten gebraucht, um zu sagen, hör auf, lass los, lass diesen Lebensstil los. Und die Leute, die von dir abhängig sind, die du ausbeuten kannst, lass diesen Lebensstil los. Lass ihn endlich leben. Behandle ihn nicht wie einen Untergebenen oder wie den Abfall der Welt, sondern wenn er Not hat, dann gib ihm von dem, was du hast. Wenn du jemanden siehst, der halbnackt durch die Lande streift, dann lade du ihn zu dir nach Hause ein. Lass los von dem Lebensstil, der nur dich selber sieht. Und der selbst am heiligen Tag Gottes nur das eigene Vergnügen sieht. Wie willst du Gott jemals erleben als derjenige, der Herr ist in deinem Leben, wenn du die ganze Zeit Herr bleibst in deinem Leben? Wie soll Gott da handeln? Die Verheißung, die hier ist, ist relativ groß. Gott wird die nächsten Schritte tun und auch verändern. Er wird auch seine Art, mit dir, mit dem ganzen Volk umzugehen, verändern. Er verheißt Heilung und Schutz, er verheißt Wiederaufbau alter Grundmauern und Ruinen. Ja, manchmal sind unsere Beziehungen zueinander alte Ruinen. Da ist so viel kaputt gegangen. Über die Jahre, über die Jahrzehnte. Er hat das gesagt, du hast jenes getan. Manchmal sind Beziehungen alte, uralte Ruinen und da ist kaum noch ein geistlicher Straßenzug, in dem ihr miteinander leben könnt. Und Gott sagt, wenn du dich an das hältst, was ich sage, dann wirst du alte Grundmauern wieder aufbauen. Dann wirst du derjenige sein, den man nennt den Maurer, der ganze Straßenzüge geistlich gesehen wieder bewohnbar macht. Es wäre doch schön, wenn wir hier in der Gemeinde solche Maurer hätten, die ganze Straßenzüge wieder ins geistlich Bewohnbare führen. Was für eine Verheißung! Dass man miteinander wieder klarkommt und dass der eine und der andere und du auch nicht nur auf das siehst, was für dich wichtig ist. Was bringt mir das? Nenn mir einen Teil, was du mir bringst. Was bringst du mir eigentlich, dass du hier bist? Wenn wir so einander betrachten, was bringst du mir? Dann betrachtest du den anderen nur als Steinbruch. Das, was dir wertvoll scheint, am anderen brichst du dir heraus und wenn er nichts mehr hat, dann gehst du zum nächsten. Ist das die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Da ist letztlich dann das, was der Prophet hier deutlich macht, dann behandeln wir uns wie ein Straßenzug, in dem man sowieso nicht mehr wohnen kann, weil sowieso schon alles kaputt ist. Vielleicht noch ein oder zwei gute Steine, die kann ich für mich und mein Haus gebrauchen, aber sonst doch nicht. Geistlich gesehen unbewohnbar. Lass los. Wir behandeln andere wie Sklaven, wie unser Eigentum, wenn wir so mit ihnen umgehen. Es ist ja meins, ich kann mir bei ihm rausbrechen, was ich will. Sklaven, Eigentum. Ich kann machen mit dir, was ich möchte. Menschen loslassen. Menschen loslassen heißt auch, wenn ich sie festhalte in den alten Erfahrungen, die ich über Jahre, Jahrzehnte mit ihnen gemacht habe. Und da sammelt sich natürlich einiges auf, nicht nur in einer Ehe, nicht nur in der Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Tochter und Mutter oder so irgendwas, sondern auch innerhalb einer Gemeinde natürlich, aber auch innerhalb einer Firma oder ein was auch immer. Man macht schlechte Erfahrungen mit den anderen und dann halte ich mir seine schlechten Taten ein Leben lang vor Augen und ich halte ihn fest in dieser alten Erfahrung, die ich ja wirklich mit ihm gemacht habe. Ist ja nicht etwas, wo man sagen kann, naja, so schlimm war es nicht, sondern er hat das ja wirklich getan, er hat das ja wirklich gesagt. Und dann halte ich ihn fest in dieser alten Erfahrung, bestenfalls erzähle ich auch noch allen, die es wissen wollen oder die es auch nicht wissen wollen, was er für ein böser Mensch ist. Und alle sagen, ja, das ist aber wirklich ein wirklich böser Mensch. Du hast wirklich recht. So böse, das ist aber richtig böse. Und man hält dann miteinander fest, dass dieser Mensch ein wirklich böser Mensch ist, denn er hat ja dieses oder jenes getan oder gesagt. Und er hat es wirklich. Und nächste Woche macht er es schon wieder. Und wir behandeln Menschen als Sklaven und halten sie fest und machen Gefangene draus, geistlich gesehen. Und lassen sie aus diesen alten Erfahrungen nicht heraus, denn sie sind ja wirklich böse, sie haben das ja wirklich so getan. Und dann kommt der andere und sagt, ja, mir hat er auch damals auch so. Und es sind schon zwei und halten ihn fest. Gefangene, wir machen Gefangene, geistlich gesehen Gefangene. Lass los, Fasten. Der Prophet übersetzt das Wort Fasten plötzlich ganz anders und sagt, ist das nicht ein Fasten? Nicht, dass du wie ein Grashalm da nicht in Schutt und Asche sozusagen dein Haupt und dann lässt du es auch noch hängen und sagst, oh, ich bin so zum Fasten. Und ist das ein Fasten? Nein, lass ihn los, hör auf damit, entlasse ihn in die Freiheit. Hör auf damit, ihm alte Fehler hinterherzutragen. Er macht morgen neue. Du brauchst ihm die alten Dinger nicht noch hinterhertragen. Das macht er schon wieder ganz alleine. Aber beobachte mal deine Seele, wie das über die Jahre hin an dir frisst. Ich merke das ja bei mir selber. Bei mir hat auch ein Kollege mal Dinge getan, die mich unendlich entehrt haben. Bin weinend aus dem Gespräch heraus. Es gibt Situationen, die tun unendlich weh. Und dann will man es ihm ein Leben lang hinterhertragen? Ist das nicht sprachlich auch im Deutschen entlarven? Du trägst es ihm ja hinterher. Vielleicht weiß er davon schon gar nichts mehr, kann sich schon gar nicht mehr daran erinnern. Und du trägst immer noch das Zeug hinter ihm her. Das geschieht sehr schnell. Schädigungen, Verletzungen, Auswirkungen der Bosheit von ihm, bei mir, bei anderen. Eine Beziehung ist sehr schnell gestört und kaputt. Und dann sind die Menschen gebunden. Und man erzählt die alten Geschichten, die hier und da gewesen sind. Ich bin auch schon mal aus einer Gemeindestunde in einer Gemeinde weinend rausgegangen. Weil so, wie man da miteinander umgegangen ist, das hat mich verletzt. Es gibt hunderte solcher Erfahrungen. Und doch müssen wir sie loslassen. Und es ist nicht, dass man sagen kann, das ist ja gar nicht so passiert oder so schlimm ist es ja auch gar nicht. Üblicherweise nimmt man dann Rache, Vergeltung, wartet auf eine gute Gelegenheit, um zurückschlagen zu können, es ihm heimzahlen zu können. Oder man geht kleine Schritte, kleine Gemeinheiten, das geht auch. Macht ihm sein Leben sauer. Immer da, wo er auftritt, behandelt man ihn so, wie er mit dir umgegangen ist. Das geht auch. Das merkt man auch nicht so schnell. Er und die anderen. Aber es wird ein Leben permanent in eine Kette gelegt. Wir haben das in einer Gemeinde erlebt. Ein lieber Bruder hatte ein Geschäft, eine Firma, musste mit einem Rechtsanwalt zusammenarbeiten, weil er hat schon ein bisschen Geld verdient. Und der Rechtsanwalt hat ihm, der eigene Rechtsanwalt, mit dem er über 10 Jahre zusammengearbeitet hat, hat ihm eine finanzielle Falle gestellt. Hat ihm ein Geschäftsmodell, ein Schneeballsystem, vorgeschlagen, wo der Gewinn dann davon abhängig ist, dass man weitere Leute mit hineinnimmt. Sozusagen der Gewinn weitergereicht wird und irgendwann haben alle ganz viel Geld und so weiter und so weiter. Das kann man wunderschön hochrechnen und schön rechnen. Die Situation war nur die, dass sich das irgendwann nicht gerechnet hat und mit dem Geld, was zusammengelegt war, ist der Rechtsanwalt auf und davon. Der eigene Rechtsanwalt, mit dem er über zehn Jahre zusammengearbeitet hat, hat diese Millionen, sind einige Millionen zusammengekommen. Er ist geschnappt worden, ist verurteilt worden. Der liebe Bruder aus unserer Gemeinde auch, weil er mitgeholfen hat, weil er ja andere mit ihnen in diesen Segen hineinnehmen wollte, davon lief ja auch das Geschäftsmodell. Er ist mitverurteilt worden, saß im Gefängnis. So, und dann kommt der Rechtsanwalt raus. Und es sind einige aus dem Freundeskreis der Gemeinde, aus der Gemeinde und auch aus dem Verwandtenkreis und so weiter mit hineingezogen worden. Man hat sich verabredet, wenn der Kerl aus dem Gefängnis rauskommt, dann überwachen wir alle seine Wege und Taten und Überweisungen. Und das ganze Leben lang laufen wir hinter ihm her. Denn im Gefängnis kann er die ganzen Millionen ja nicht ausgegeben haben. Er muss sie irgendwo haben. Wo hat er sie wohl? Wurden nie gefunden. Das kann ein Leben lang dauern. Das ist ja zu Recht, das ist ja mein Geld und das Geld von meinen Freunden und Nachbarn und Gemeindeleuten und so weiter und so weiter. Das ist ja wirklich, das gehört ihm ja nicht. Wo hat er das? Es muss doch irgendwo sein. Wir müssen doch jetzt alle unser Leben lang uns darum kümmern, dass wir uns um ihn kümmern. Ist das nicht unser Recht? Ist das nicht gerecht? Das ist doch nicht gerecht, dass der davonkommt, auch wenn er 10 Jahre oder was auch immer gesessen hat. Aber du kannst dich verabreden mit anderen Geschädigten, die von seiner Sünde geschädigt sind, und kannst ein Leben lang ihm das nachtragen und merkst gar nicht, dass du ein Leben lang gebunden bist. Ein Leben, das kann ein ganzes Leben lang gehen. Mittlerweile ist der liebe Bruder verstorben. Willst du dein Leben lang ihm diese Schuld? Das ist ja dein Recht, er hat es ja wirklich getan. Die Millionen sind ja weg. Es ist ja kein Peanuts. Und man kann auch nicht sagen, naja, es ist nur Geld, was ist schon Geld? Es geht ja um eine Existenz, die Firma ist kaputt gegangen. All diese, da ist ja was dran gehängt. Aber willst du dein Leben lang, auch wenn du Recht hast, ihn zu Unrecht binden? Gott sagt, das ist, deine Seele ist nicht dafür geschaffen für die Rache. Deine Seele ist nicht geschaffen für die Rache. Ich habe sie ganz anders konstruiert, aber nicht dafür. Du vergiftest deine Seele, wenn du dein Leben in dieser Art und Weise verbringst. Obwohl du Recht hast, bist du im Unrecht. Obwohl es dein Geld war und es wirklich weg ist und die Firma ist kaputt und er hat dich wirklich übers Ohr gehauen und er hat wirklich Unrecht getan und er ist wirklich ein Betrüger und er hat wirklich im Gefängnis gesessen. Die Richter haben auch gesagt, ja, das ist ein Sünder. Nun ja, wer sitzt neben dir? Ein Sünder und du? Ist das nicht prinzipiell unsere Situation, dass wir immer neben Sündern sitzen? Ist das so neu? Es kann ein Leben lang dauern, dass wir anderen Sündern ihre Sünden hinterher tragen. Lass los. Lass los den, den du zu Unrecht gebunden hast. Übersetzt das Wort Fasten mal ganz anders. Enthalte dich davon, ihn weiterhin zu binden. Trag ihm die Schuld nicht mehr hinterher, obwohl du das Recht dazu hättest. Aber lass ihn los. Denn wenn du ihn loslässt, gibst du die Möglichkeit, Gott ihn bewegen zu können. Solange du ihn festhältst, bewegt sich da gar nichts. Überhaupt nichts. Wenn du ihn loslässt und ihn in die Hand Gottes hineinlegst, kann Gott ihn bewegen. Möglicherweise erst dann. Lass ihn los. Hör auf damit, ihn festzuhalten, ihn anzuketten in den alten Erfahrungen, die ja wirklich so gewesen sind. Auch wenn du im Recht bist, bindest du ihn zu Unrecht. Vergebung ist nicht davon abhängig, ob es wirklich ein richtiger, böser Sünder ist. Und du eigentlich das Recht hättest, ihn zu binden. Aber du bindest deine eigene Seele. Jesus erzählt das Gleichnis vom Schalksknecht, also von dem Knecht, der bei seinem Hausherrn, also bei seinem Herrn, eine Menge Schulden hat. Und weil er sie nicht zurückzahlen kann, bittet er darum, lass mir die Schulden, ich kann das sowieso nicht zurückzahlen. Und der Hausherr sagt, ja stimmt, du kannst das sowieso nicht zurückzahlen. Und kaum kommt er aus dem Raum, wo sein Herr sitzt, heraus, hat er nichts Besseres zu tun, um die Schulden einzutreiben, die ein anderer Mitknecht bei ihm hat. Wirft ihn ins Gefängnis und als der Hausherr davon Wind bekommt, dreht er dieses Stückchen Vergebung zurück. Das, was er ihm erlassen hat an Schulden, streicht er und sagt, du musst jetzt auch deine Schuld bezahlen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, Jesus bindet das ein Stück weit an die Art und Weise, wie wir einander vergeben. Und ich befürchte, dass dieses Stück Hölle schon hier auf Erden beginnt. Denn die Hölle erlebst du ja schon, wenn du ihm ein Leben lang die Schuld hinterherträgst und die Auswirkungen in deiner Seele beobachten musst. Oder andere merken das, vielleicht merkst du das auch gar nicht. Andere beobachten das, sehen das. Geistlich gesehen, biblisch gesehen, Vergebung geschieht durch Jesus, nicht weil er derjenige ist, der Schuld auf sich geladen hätte und bei uns jetzt um Vergebung bitten muss, sondern Jesus, Gott, der Geschädigte, bittet, schafft Vergebung. Er bittet nicht um Vergebung, sondern er sorgt dafür, dass Vergebung möglich wird. Der Geschädigte geht auf den Sünder zu und sagt, ich lasse dich los, ich vergebe dir. Wir verwechseln manchmal Vergebung damit, dass derjenige, der böse ist, der Schuldner, der bei mir etwas geben muss, der muss kommen. Und wenn er nicht die richtigen Worte der Buße und wenn er nicht so tief auf den Boden kriecht, ich erlasse ihm das nie. Aber biblisch gesehen ist genau umgekehrt. Römer 5 sagt Paulus, als wir noch Sünder waren, ist Christus auf diese Erde gekommen, um der Vergebung willen. Als wir noch Sünder waren, als wir noch nicht um unsere Vergebung gebeten haben, ist Christus gekommen. Und wenn wir Jesu Nachfolger sein wollen, dann müsste Vergebung auch so aussehen. Wir dürfen nicht erst auf den Moment warten, bis er vor mir auf den Knien kriecht und mich um Vergebung bittet, sondern der Geschädigte geht auf den Sünder zu und entlässt ihn in die Vergebung. Das ist biblisch. Das ist biblisch. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um zu verdeutlichen, dass auch wir einander vergeben sollen, unabhängig davon, wie groß die Schuld ist. Am Ende des Gleichnisses steht dann auch, dass er ihn in den Kerker werfen lässt und dort diese Kerker Folterknechte sind. Welche Magengeschwüre in deinem Herzen, hätte ich fast gesagt, sind bei dir Folterknechte geworden, weil du bis auf den Heller jetzt auch bezahlen musst, weil du ihn nicht loslassen kannst in die Vergebung. Welche Magengeschwüre, welche Herzrhythmus stören, welche Folterknechte sind in deinem Leben, weil du ihn nicht losgelassen hast? Ich habe von der Geschichte berichtet, wo ein Sohn, ich werde das meinem Vater ins Gesicht schreien, wenn wir beide vor Gott stehen. Warum hast du das an mir getan? Es gibt solche Situationen, ja. Aber der Horizont solcher Situationen ist ja doch, dass man erstmal darauf warten muss, bis er tot ist und bis ich tot bin. Und dann stehen wir beide vor Gott und dann willst du anfangen zu schreien? Mein Vater, warum hast du das an mir getan? Ja, sexuelle Geschichten, das ist schwierig. Und dann einfach zu sagen, du musst ihm vergeben, so einfach soll das auch nicht sein, sicherlich nicht. Aber willst du wirklich darauf warten, bis er tot ist und bis du tot bist, ein ganzes Leben so leben? Entlass ihn in die Vergebung. Lass ihn los. Mach ihn nicht zu deinem Sklaven. Binde ihn nicht. Binde ihn nicht mehr. Vergebung durch den Geschädigten. Jesus sagt, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, liebet eure Feinde. Das eine ist, dass ich denjenigen dann in die Vergebung entlasse und das andere ist, dass ich positiv in sein Leben dann investiere. Wir leben lieber aus dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das ist wohl wahr. Es ist auch schöner, ihn dann eine Zahnlücke zu sehen. Ja, das ist einfach nett. Und ich habe sie ihm geschlagen. Guck mal, ich war das. Nicht? Es ist viel einfacher zu sagen, das, was du mir tust, das tue ich dir auch, Zahnlücke rein und Schluss ist. Und Jesus sagt, wenn ihr miteinander meine Nachfolger sein wollt, dann tut wohl denen, die euch hassen, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Das heißt, positiv in das Leben des Sünders zu investieren, der an dir schuldig geworden ist. Jesus, was ist das für ein Horizont? Wie soll ich das denn machen? Welche Kraft gibst du mir, dass sowas möglich wird? Das ist der Horizont, den Jesus aufzieht. Und Gott, der Schöpfer, sagt, du, sag mal, deine Seele habe ich doch nicht für die Rache geschaffen. Du vergiftest dich. Ich möchte mit euch zum Abschluss ein paar persönliche Ratschläge bedenken. Sie kommen hinten in dem Heft beim Thema Vergebung vor. Vielleicht hat sie der eine gelesen, vielleicht auch nicht. Ich möchte das einmal durchgehen. Vergebung. Wenn wir sagen, in meinem Herzen gibt es keine Unversöhnlichkeit, bei mir ist alles erledigt, Schluss ist. Ja, das kann sein. Also die Frage, wurdest du schon einmal seelisch verletzt? Also das heißt, belogen, betrogen, ungerecht behandelt. Ich rede jetzt nicht von sexuellem Missbrauch und all diesen schweren Sachen, sondern einfach auch von Lüge und Betrug. Leuten, denen du vertraut hast, öffentlich gedemütigt, zu Unrecht beschuldigt, hast Gewalt gegen dich erlegt. Irgendjemand hat dir Gewalt angetan. Und dann ist ja schon auch die Frage, wie bist du damit umgegangen? War das schon mal so? Wenn du an den denkst, der dich so verletzt hat, so mit dir umgegangen ist, so Lackmuspapier mal reinhalten, nicht, wird es blau oder wird es rot? Wirst du zornig, wenn du an ihn denkst oder wünschst, dass er dafür bezahlen muss? Also in dem Anspiel, wenn ihn dann jemand erschießt und er an dir vorbeigeht, dann sagst du, ja, geh hin, mach ihn tot. Nicht? Ist das so deine innere Haltung? Nicht, mach ihm was Böses. Ich war es ja nicht, aber mach, geh hin. Hau ihn so richtig, aber ich war es nicht, nicht. Ich bin schuldlos, aber ich wünsche dir alles Gute dabei. Ist das dein Empfinden? Wäre es egal, wenn ihm etwas Schlimmes passierte? Oder erzählst du von dieser Situation bei Zeit und Unzeit, wie schlimm er an dir gehandelt hat? Und detailliert, sodass alle sich mitten hineinversetzen können, was das so alles gewesen sein muss. Erzählst du über diese Person manchmal Schlechtes? Kannst du für diese Person danken oder kommt kein Wort oder Gedanke des Dankes über deine geistliche Lippen? Es ist ein Lackmuspapier, wie weit du wirklich das Thema Vergebung behandelt hast. Niemals, das nächste, niemals kann ich der Person das begangene Unrecht vergeben. Er hat mich zu tief verletzt. Das kann man verstehen. Ja, natürlich. Und in der Seelsorge sind mir schon auch Menschen begegnet, die zu Recht das eine oder andere berichten, was ich niemals erleben möchte. Jawohl. Und doch, welche Verletzung musste Jesus für uns erdulden? Für mich, für meine Schuld? Ist das Geißeln von den Römern denn so viel bequemer gewesen? Das Sterben auf dem Hügel Golgatha, blutend, so viel besser gewesen? Müsste man nicht sagen, Jesus, du hast für meine Schuld das ja auch erlitten? Diese Person verdient keine Vergebung mehr. Aber wenn man diesen Gedanken mal in sich selber bedenkt, was ist denn an dir, dass du die Vergebung Gottes verdienst? Was ist an mir, dass ich das vergebende Handeln Gottes verdient hätte? Ist es denn so? Wenn ich ihm vergebe, fühlt er sich aus dem Schneider und muss nicht mehr sich verändern. Ja, das stimmt vielleicht auch. Ich komme zu ihm und sage, ich erlasse dir alle Schuld. Das ist doch wie ein Freibrief. Der sagt, haha, habe ich ihn auch gekriegt. Brauche ich nicht wieder zurückzahlen. Also halte ich ihn fest. Ist das so eine Motivation? Welche Verletzung musste Jesus durch uns erleiden? Ohne, dass er danach gefragt hat, ob ich dann aus dem Schneider bin oder nicht. Ich habe ihm vergeben, aber ich kann nicht vergessen, was er mir angetan hat. Ja, da ist was dran. Vergebung ist keine Gehirnwäsche. Das heißt, das Erinnern an Situationen der Kindheit oder was auch immer, wo das gewesen ist, Vergebung ist keine Gehirnwäsche, nicht verwechseln. Es geht um Vergebung, nicht um Vergessen. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine Pille einschmeißen und das ganze Gedächtnis ist gelöscht. Darum geht's nicht. Aber wenn du vergeben hast, dann kannst du dich erinnern ohne Schmerz. Du kannst vielleicht historisch gesehen sagen, ja, er hat mir meine Firma kaputt gemacht, aber der Schmerz ist weg. Du erzählst diese Situation nicht mehr mit geballter Faust und hoffst, dass ihn bald jemand erschießt. Vergebung ist keine Gehirnwäsche. Ich glaube, ich habe vergeben, aber ich kämpfe noch mit den Gefühlen des Verletztseins. Ja, das ist der erste Schritt. Die Vergebung ist der erste Schritt. Die Vergebung kommt nicht erst, wenn du keine Verletztheit mehr empfindest. Wehe uns, wenn die Gefühle voranlaufen. Der Akt des Vergebens ist eine Entscheidung, deswegen auch 7. Ich werde niemals vergeben. Ja, das ist eine Entscheidung. Ich werde, ich kann, ich will niemals ihm vergeben. Das ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung kommt zuerst und nicht das Empfinden, naja, jetzt ist es fast schmerzfrei, jetzt kann ich ihm vergeben. Nein, es läuft andersherum. Gehorsam ist andersherum. Zunächst mal bin ich dem Wort Gottes gehorsam. Der Akt des Vergebens ist der erste Schritt zur Heilung. Die eigene Seele heilt. Wie Gott mit ihm umgeht, das ist Gottes Sache. Das bist du nicht. Du bist nicht sein Herr. Und jetzt folgt die Verpflichtung, positiv in sein Leben zu investieren. Liebet eure Feinde. Ich habe mal in einer Predigt gesagt, weil das ja auch in der Bibel steht, wenn du das nicht kannst, dann stell dir vor, das, was in der Bibel steht, ich glaube, Paulus sagt das, das ist so, als wenn du glühende Kohlen auf sein Haupt schickst, wenn du ihm Gutes tust. Wenn das eine Brücke ist, sich vorzustellen, ihm auch mal was Schlechtes zu tun, dann sammle glühende Kohlen auf sein Haupt, tu ihm Gutes. Und er wird innerlich vielleicht kochen oder was auch immer Gottes Geist dann mit ihm macht. Wenn das eine Brücke ist, sich vorzustellen, okay, jetzt tue ich ihm was Gutes. Und es wird wie glühende Kohlen in seiner Seele sein, weil er ihm immer wieder die Frage stellt, der Geist Gottes, warum tut er mir was Gutes, obwohl ich ihm Böses getan habe? Das ist doch, welche Kraft wirkt in ihm? Die möchte ich auch haben. Ist das nicht ein Weg, der sich lohnen würde? Die Verpflichtung, positiv in sein Leben zu investieren. Und dieser beginnt vielleicht dann auch mit der Fürbitte, auch dem Segen. Herr, ich segne diesen Menschen, der mir so viel Böses getan hat. Lass ihn los, damit Gottes Geist ihn bewegen kann. Amen.